Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus Johannes Kapitel 10, die Verse 11, 27 und 28. Der Herr Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Eines der bekanntesten und für unser Empfinden vielleicht schönsten Bilder von unserem Herrn Jesus Christus und denen, die zu ihm gehören, ist das vom guten Hirten und den Schafen. Die Schafhirten gehörten damals zu den bekanntesten Gestalten im judäischen Hochland. Im Alten Testament wird immer wieder auf sie Bezug genommen. Im Propheten Hesekiel wird vom Messias gesprochen, als von dem Hirten, der sich seiner Herde selbst annehmen wird. Und auch in den Psalmen wird dieses Bild vom Hirten und den Schafen immer wieder aufgegriffen, ganz besonders im Psalm 23. Doch die führenden Männer im Volk Israel wurden als Hirten bezeichnet. Es gab schlechte Hirten, die das Volk ausnutzten, und es gab gute Hirten, die in der Verantwortung vor Gott führten, leiteten und um das Wohlergehen der Bewohner des Volkes Israel besorgt waren und bemüht waren. Unser Herr Jesus Christus bezeichnet sich hier im 10. Kapitel des Johannesevangeliums als guten Hirten. Und er ist es wahrhaftig. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er ist der gute Hirte. Er ist der König Israels. Er ist der Messias. Das Wort, das hier für gut steht, hat nicht nur die Bedeutung von sittlich gut, sondern deutet auch hin auf etwas Schönes, auf etwas Gewinnendes und darüber hinaus auf etwas Tadelloses, Ausgezeichnetes. Das heißt, unser Herr Jesus Christus ist der gute Hirte überhaupt, mit dem kein anderer Hirte zu vergleichen ist. Er ist ohne jede Konkurrenz. Wie dieser Hirte für seine Schafe sorgt, wird uns von David aus der Sicht eines Schafes geschildert im Psalm 23. Wir wollen uns diesen Psalm, obwohl wir ihn alle kennen, schon so oft gelesen haben, vielleicht auswendig gelernt haben, noch einmal anschauen. Da schreibt David: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Ich habe einmal von einem Erholungsheim aus eine Schafherde beobachtet, die sich auf einer Wiese gelagert hatte. Das war ein wunderschönes Bild der Ruhe, der Erquickung, des Friedens. Genau das hat David hier vor Augen, wenn er sagt, er führet mich zum frischen Wasser, wörtlich zum Wasser der Ruhe. Er erquicket meine Seele, er bringt mich innerlich zur Ruhe. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und dann geht's durch die dunklen Täler hindurch. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Welch ein Vorrecht ist es doch, zu seinen Schafen gehören zu dürfen. Er hat uns gemacht, so lesen wir im Psalm 100, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Und vom Neuen Testament her wissen wir, dass der Gipfel seiner Fürsorge für seine Schafe die Dahingabe seines Lebens ist. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er hat sein Leben für uns gelassen. Er hat sein Blut für uns vergossen, zur Vergebung aller unserer Schuld und aller unserer Sünde. Im Alten Testament ist David das Vorbild eines guten Hirten. Er berichtet König Saul aus der Zeit, da er für seinen Vater die Schafe hütete. 1. Samuel, Kapitel 17. Ich lese die Verse 34 und 35. Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein, und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. Genau das hat unser Herr Jesus Christus getan. Er hat uns errettet aus dem Rachen des ewigen Verderbens, der Sünde, des Todes. Und das unterscheidet ihn von den sogenannten Mietlingen, von denen Jesus hier auch spricht in diesem Abschnitt. Der Mietling, so sagt er, aber der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Die sogenannten Mietlinge waren solche, die für kurze Zeit eine Schafherde, die ihnen nicht gehörte, hüteten. Und sie taten das nicht aus Liebe zu den Schafen, nicht weil sie eine innere Beziehung hatten zu der Schafherde, sondern sie taten das lediglich, um Geld zu verdienen. Wenn Gefahr für die Schafe drohte durch wilde Tiere oder auch durch Diebe, dann machten sie sich aus dem Staub. Dann verließen sie die Schafe. Sie flohen, um ihre eigene Haut zu retten. Das ist also der Unterschied zwischen unserem Herrn Jesus Christus und all den anderen, die für sich in Anspruch nehmen, Hirten, Führer, Leiter zu sein. In welcher Beziehung auch immer. Nun, der Herr Jesus Christus spricht im Unterschied zu diesen Mietlingen von seinen Schafen. Es sind seine Schafe. Sie gehören ihm. Er hat sie erkauft mit seinem Blut. Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Es geht um die Stimme des guten Hirten, die Schafe kennen, die sie hören und der sie folgen. Die Stimme des Hirten spielt für die Schafe eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Die Schafe erkennen ihren Hirten an seiner Stimme. Ich las von zwei Hirten, die während der Nacht mit ihren Herden in einer Höhle Schutz gefunden hatten. Und nun war es so, dass die beiden Schafherden sich vermischten. Es war dann schließlich nur noch eine Herde und man konnte die Schafe nicht voneinander unterscheiden. Und dann geschah Folgendes: Am anderen Tag, am Morgen des anderen Tages, stellte sich einer dieser Hirten, dieser Schafhirten, in den Eingang der Höhle und rief seine Schafe zu sich. Und dann kamen sie. Die anderen blieben. Diese Schafe, die kamen, erkannten ihn an seiner Stimmlage, erkannten ihn an bestimmten Ausdrücken, an bestimmten Lauten. Sie wussten genau, wir werden jetzt von unserem Hirten gerufen. Und so waren diese Schafe wieder voneinander getrennt und bildeten zwei Herden. Die Schafe kennen also die Stimme des guten Hirten. Es kann auch sein, dass der Hirte seine Schafe einzeln mit Namen ruft. So lesen wir hier, der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Philipp Keller schreibt aus seiner Arbeit als Schafzüchter in Afrika, dass man den Schafen dort keine gewöhnlichen Namen gab, sondern Namen mit einer ganz besonderen Bedeutung. Ein Schaf kann zum Beispiel den Namen tragen, das im trockenen Flussbett Geborene. Oder das schöne Lamm, das ich für zwei Töpfe Honig erworben habe. Da war also mit dem Namen eine ganz bestimmte Geschichte verbunden. Keller schreibt, in den Jahren, in denen ich mit meiner Familie unter dem Volk der Maasai in Ostafrika lebte, bewegte mich die Hingabe und Liebe, mit denen die Besitzer ihr Vieh behandelten. Draußen auf den Weiden oder bei den Wasserstellen riefen sie ihre Lieblinge mit Namen, und es war eine Freude zu beobachten, wie die Tiere reagierten und beim Ruf des Hirten kamen, um untersucht, befühlt, geherzt und verhätschelt zu werden. Einige dieser Schafe sind buchstäblich als Familienmitglieder aufgewachsen. Das wäre doch auch mal was für euch. Von klein auf wurden sie geherzt, umarmt, gefüttert und geliebt wie die Kinder ihrer Besitzer. Die kleinste Einzelheit war ihren Eigentümern bekannt. Und dann erinnert Keller an ein Wort aus 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 3. Da lesen wir, dass der Prophet Nathan David eine Geschichte erzählt, ein Gleichnis erzählt. Das Gleichnis von dem armen Mann und seinem einzigen Schäfchen. Und da heißt es, aber der arme Mann hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte, und ernährte es, dass es groß wurde, bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. So vertraut sind die Schafe ihrem Hirten und so vertraut sind auch wir unserem guten Hirten. Er kennt uns, jeden einzelnen von uns, durch und durch. Er kennt uns besser, als wir uns kennen. Er weiß, wo wir wohnen, in welchen Verhältnissen. Er weiß, was uns im Augenblick beschwert, was uns Kummer bereitet. Er weiß um unsere Kämpfe mit der Sünde, mit unserer sündigen Natur. Er weiß um die Angriffe von Seiten der Finsternis. Er kennt dich und mich, er kennt uns durch und durch, weiß um unsere Verhältnisse und hat immer ein wachsames Auge auf uns, immer, ständig. Auch in dieser Stunde, in diesem Augenblick sind seine Augen auf jeden einzelnen von uns gerichtet. So vertraut ist den Schafen auch die Stimme des Hirten. Ich bin der gute Hirte, so sagt Jesus, und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Der Herr Jesus Christus hat uns bei unserem Namen gerufen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, so heißt es im Propheten Jesaja. Und wir sind ihm vertrauensvoll gefolgt. Und das ist etwas, was sich immer und immer wieder in der Nachfolge Jesu vollzieht. Wir hören seine Stimme in seinem Wort und wir folgen ihm. Es ist interessant, dass Jesus hier nicht sagt, sie müssen mir folgen, sondern es heißt, sie folgen mir. Das klingt wie selbstverständlich. Die Stimme des guten Hirten zieht die Schafe, sodass sie ihm folgen. Es ist Kraft in dieser Stimme. Überwinderkraft auch immer wieder. Sodass wir ihm folgen, obwohl wir von Natur aus sehr, sehr widerspenstig sind und immer den Irrweg wollen. Die Frage ist, woran erkennen wir die Stimme unseres guten Hirten? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage für uns. Nun, es ist zunächst einmal die Stimme, die wir in der Bibel vernehmen. Im Wort Gottes, in der Heiligen Schrift. Hier hören wir die Stimme unseres guten Hirten. Zunächst einmal nirgendwo anders, sondern einzig und allein in der Heiligen Schrift. Aber ich denke, das reicht nicht aus. Es reicht einfach nicht aus, um diese Stimme des guten Hirten von der Stimme eines Fremden zu unterscheiden. Denken wir an die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie kannten sich ausgezeichnet aus im Alten Testament, in den Schriften des Alten Testamentes, sodass der Herr Jesus ihnen das Zeugnis ausstellen konnte, ihr forschet in der Schrift. Das taten sie täglich. Darin waren sie zu Hause. Wir denken nur daran, dass sie richtig antworten konnten, als Herodes sie fragte, wo wird der König Israel geboren werden? In welcher Stadt? Konnten sie ihm genaue Auskunft geben. Sie waren also in der Heiligen Schrift des Alten Testamentes zu Hause und doch hörten sie dort nie die Stimme des guten Hirten. Sie kannten ihn nicht. Sie vernahmen seine Stimme nicht. Sie lasen täglich in der Heiligen Schrift und hörten nicht die Stimme des guten Hirten. Als der Herr Jesus dann selbst erschien, als Mensch gewordener Gottessohn, da lehnten sie ihn ab. Sie hatten niemals seine Stimme vernommen, wenn sie im Alten Testament lasen. Oder denken wir an die sogenannten Zeugen Jehovas. Früher nannte man sie ernste Bibelforscher. Und das kann man ihnen wirklich nicht absprechen. Sie forschen ernstlich in der Schrift, in der Bibel. Die Bibel ist für sie das inspirierte, vom Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Und doch hören sie darin nirgendwo und niemals die Stimme des guten Hirten. Eine ganz, ganz große Tragik. Woran erkennen wir nun die Stimme des guten Hirten? Nun, an der Kreuzesbotschaft. Es ist das Wort vom Kreuz, woran wir die Stimme des guten Hirten erkennen. Immer und immer wieder aufs Neue. Wir lieben auch die anderen Wahrheiten der Heiligen Schrift. Aber das ist es immer wieder, wo wir aufmerken. Worüber wir froh werden von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz an unserer Stelle alle Schuld und Sünde gesühnt hat und uns sein Leben, seine Gerechtigkeit, seine Vollkommenheit nun zugerechnet wird. Wir dürfen es im Glauben immer wieder aufs Neue erfassen. Die Stimme des Sünderheilands, der alles getan hat für uns, der alles vollbracht hat, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, aber auch gar nichts von unserer Seite. Auch der Glaube ist hier keine fromme Leistung, kein Werk des Menschen, sondern ist Gnade, ganz und völlig Gnade und nichts anderes. Das ist die Stimme vom Kreuz und von der Auferstehung Jesu. Das ist die Stimme unseres guten Hirten. Name über alle Namen Jesus. Keinen schöneren auf Erden gibt's. In keinem anderen Namen ist Erlösung, denn nur in diesem Namen ist Heil. Ausschließlich im Namen Jesu. Das ist die Stimme des guten Hirten. Nicht im Namen Mohammeds, nicht im Namen Allahs, nicht im Namen Buddhas, nirgendwo anders, ausschließlich im Namen Jesu liegt unser ewiges Heil. Das ist die Stimme des guten Hirten. Diese Stimme hören wir im Alten Testament, diese Stimme hören wir natürlich im Neuen Testament. Immer und immer wieder erfreut sie die Schafe Jesu. Und diese Stimme hören wir auch bei unseren Glaubensvätern. Das ist etwas sehr, sehr Kostbares. Hören wir einmal beispielsweise, was Bogatzki schreibt, der Liederdichter Bogatzki. Wenn man sich aber auf gar nichts, was in uns ist, noch viel weniger auf äußerliche Dinge und Übungen verlässt, sondern allein auf Christum baut und ihn sein Alles sein lässt, nämlich seine Gnade, sein Alles sein lässt, da kann man bei ihm ganz ruhig sein und wohlbehütet werden. Wenn man auch noch so arm, unwissend und ohnmächtig sich fühlte und glaubte, man könne für sich selbst nichts als irren, fehlen und fallen. Das ist die Stimme des guten Hirten. In uns selbst nichts, in Christus alles. Das ist das Evangelium. Das Evangelium vom Sohn. Das ist die Stimme, die wir so gerne hören. Und wie dankbar dürfen wir für solche Zeugnisse der Alten sein, in denen wir die Stimme unseres guten Hirten vernehmen. Manche interessieren sich nicht für die Stimme der Glaubensväter. Es interessiert sie nicht, was die Reformatoren gelehrt haben oder andere Glaubensväter. Sie sagen, mich interessiert nur, was die Bibel sagt. Und das klingt sehr, sehr fromm. Ist aber in der Regel nichts anderes als verkappter geistlicher Hochmut. Denn die Schrift, auf die man sich beruht, sagt, Gott hat etliche Gesetze zu Evangelisten und etliche Gesetze zu Lehrern. Und so war es in der Vergangenheit und wir dürfen daraus lernen. Und so ist es auch in der Gegenwart. Wir dürfen lernen von dem, was andere auch über die Bibel sagen, was sie von der Bibel her erkannt haben. Besonders die Stimme unserer Glaubensväter ist mir sehr so kostbar und immer wieder höre ich durch diese Stimme der Glaubensväter hindurch die Stimme des guten Hirten in der Bibel. Wir stehen also nicht allein da. Wenn ich zum Andachtsbuch von Bogatzki greife oder zum Andachtsbuch von Krummacher oder zu Luther oder wie sie alle geheißen haben, immer wieder höre ich diese wunderbare und herrliche Stimme meines guten Hirten. Werde ich von ihnen zur Bibel hingeführt. Wir wollen also dankbar sein für die Stimme der Glaubensväter. Und von ihnen lernen. Wir brauchen nicht alles von ihnen anzunehmen. Wo sie sich offensichtlich geirrt haben, nach dem Gemeinzeugnis der Gemeinde Jesu, nach dem allgemeinen Zeugnis der Gemeinde Jesu, sich offensichtlich geirrt haben, brauchen wir ihnen nicht zu folgen. Das hätten sie niemals von uns erwartet. Aber da, wo sie vom Kreuz sprechen, von der Auferstehung Jesu, von seiner Erhöhung, von seiner Wiederkunft, da wollen wir unsere Ohren spitzen. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Ist dir diese Botschaft vom Kreuz das Kostbarste auf Erden, so hörst du darin immer wieder diese Stimme des guten Hirten. Und das ist ein untrüglicher Beweis dafür, dass du zu seinen Schafen gehörst. Es geht in der Bibel nicht in erster Linie um Moral und dergleichen, sondern es geht um Erlösung durch das Blut Jesu. Ist dir diese Stimme das Kostbarste, dann ist das ein gewisses Zeichen, dass du zu den Schafen Jesu gehörst. Ist das nicht der Fall, gehörst du noch nicht dazu. Der Herr mag sich über dich erbarmen, dass du es eines Tages auch sagen kannst, wie gut man es hat bei dem guten Hirten. Einer anderen Stimme als der des guten Hirten folgen die Schafe nicht. So sagt der Herr Jesus hier in Vers 5, einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Ihr Lieben, wie viele fremde Stimmen gibt es in unserer Zeit, die alle von uns Gehör erwarten, die gehört werden sollen. Einer unserer Brüder machte mich neulich auf die Wiederholung einer Radioandacht aufmerksam. Und in dieser Radioandacht sagte ein Vertreter der Kirche, ein Sprecher der Kirche, ein Pastor, dass er es gelernt hat, umzudenken. Und das bedeutete für ihn, dass der Kreuzestod Jesu nicht die Bedeutung mehr hatte, als das früher einmal der Fall gewesen war. Das heißt also, der Tod Jesu als stellvertretender Opfertod, das war für ihn Vergangenheit. Das war für ihn vorbei. Und er begründete das mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da ist ja nicht von einem stellvertretenden Sühneopfer die Rede in diesem Gleichnis. Aber dieser Mann verkennt, dass es in Gleichnissen immer nur um bestimmte Aspekte geht. Dass der Herr Jesus niemals alle Wahrheiten in einem Gleichnis untergebracht hat. Sondern es geht um bestimmte Kernaussagen, auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift ist, dass der Herr Jesus stellvertretend für uns am Kreuz starb. Und man muss schon mit völliger Blindheit geschlagen sein oder aber bestimmte Bibelstellen ganz bewusst verdrehen, wenn man behauptet, die Idee, so nennt er das, die Idee vom stellvertretenden Opfer Jesu für alle menschlichen Sünden werde in den Evangelien nicht geäußert. Was macht dieser Mann mit einer Aussage wie, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt? Oder, des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Oder denken wir an dieses wunderbare Wort aus Johannes 6, wo der Herr Jesus sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Was macht dieser Mann mit solchen Äußerungen? Ganz abgesehen von den vielen, vielen anderen Aussagen in der Heiligen Schrift, zieht sich wie eine rote Linie durch die ganze Heilige Schrift hindurch. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und dieses Blut ist für uns vergossen worden am Kreuz auf Golgatha. Pastor Busch erzählt, Wie einmal ein junger Freund zu ihm sagte, ich finde es fürchterlich, dass die Christen lehren, der Sohn Gottes hätte einen blutigen Tod sterben müssen. Was muss das für ein furchtbarer Gott sein, der dies Opfer verlangte? Gab es für ihn wirklich keinen anderen Weg, die Welt zu versöhnen? Pastor Busch schreibt, dass ihn das umgetrieben hat, dass er eine ganze Nacht hindurch durch die Berge gewandert ist und sich diese Frage gestellt hat, gab es denn wirklich keinen anderen Weg zu unserer Erlösung, zu unserer Errettung, als den stellvertretenden Opfertod Jesu? Gab es wirklich keinen anderen Weg? Nein, es gab keinen. Gott ist ein gerechter Gott und die Sünde muss gesühnt werden und sie ist gesühnt worden durch das stellvertretende Lamm Gottes, durch sein Opferblut, das er für uns vergossen hat. Das ist unsere große Freude. Und wenn jemand das leugnet, dann handelt es sich um die Stimme eines Fremden. Und die Stimme der Fremden fliehen sie. Die Schafe sagen Nein dazu. Sie wollen das nicht hören. Sie lehnen das ab. Sie gehen dem aus dem Wege. Sie wissen, hier ist nicht Heil, sondern Verderben. Nun, wenn Jesus hier sagt, sie folgen mir, die Schafe folgen mir, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass es keine widerspenstigen Schafe in seiner Herde geben würde. Ich zitiere noch einmal Keller, der schreibt, immer wieder habe ich Herden beobachtet, in denen widerspenstige Tiere waren. Sie standen blöde und stur da, schüttelten einfach den Kopf, wackelten mit den Ohren und blökten ein klägliches Mäh. Für den Hirten, der sie ruft, ist das sehr entmutigend. Weil ich denke, solche Schafe gibt es auch heute in der Herde unseres Herrn Jesus. Widerspenstige Leute, rebellisch in ihrem Wesen. Sie gehen eigene Wege. Sie wollen sich nicht beugen und demütigen vor Gott und sich schon gar nicht einer Gemeindeordnung unterordnen. Das wollen sie nicht. Sie wollen ihre eigenen Wege gehen. Sie wollen ihre Freiheit haben. Diese Freiheit auch behalten. Dass das zu ihrem eigenen Schaden ist, das sehen sie nicht. Und hören sie die Stimme des guten Hirten, der sie davor warnt, solche Wege zu gehen, dann hören sie einen Augenblick und dann gehen sie doch ihren Weg weiter. Das ist eine traurige Sache, sehr entmutigend, so sagt Keller hier. Es gab eine Zeit in dem Volk Israel, wir lesen das in dem Buch der Richter, da heißt es, jeder tat, was er für richtig hielt. Und wenn es jemals eine Zeit gegeben hat in der Gemeinde Jesu, von der das gesagt werden konnte oder kann, dann ist es die heutige Zeit. Jeder tat, was er für richtig hielt. Eine Verbindlichkeit im Blick auf Gemeinde ist auch heute Mangelware. Es gibt einige, die dazu bereit sind, einen solchen Weg zu gehen. Aber es gibt auch viele, viele andere, die ihre eigenen Wege nicht aufgeben wollen. Sie wollen noch ihre Freiheit haben. So nennen sie das zumindest. Dass aber solche Wege auch immer wieder ins Verderben hineinführen können, wenn man sich löst von der Herde, das erkennen sie nicht, aber wie gut, dass der gute Hirte auch solchen nachgeht. Er lässt sie nicht einfach in den Abgrund laufen. Er geht ihnen nach und versucht alles, um sie zur Umkehr zu befähigen. In Israel gehörte die Schleuder zur Ausrüstung eines Hirten. Wenn der Hirte ein Schaf, das im Begriff stand, sich von der Herde zu entfernen, zurückholen wollte, befestigte er einen Stein an der Schleuder und ließ ihn unmittelbar vor der Nase des betreffenden Tieres niedergehen, um es auf diese Weise zur Umkehr zu befähigen. Und wie treffsicher diese Hirten waren, das wissen wir aus der Geschichte Davids. Da wurden also die Schafe mal tüchtig erschreckt. Ich kann mir das so ein bisschen vorstellen, welch einen Schrecken solch ein Schaf bekommen hat, wenn da vor seiner Nase solch ein Stein niederplumpste. Und so müssen auch wir manchmal ordentlich erschreckt werden, erschüttert werden, bis ins Innerste, dass wir einmal begreifen, in welch einer Zeit wir leben, ihr Lieben. Ich habe gestern noch jemandem gesagt, es müssten doch die Menschen eigentlich unter das Wort Gottes strömen in unserer Zeit. Unsere Zeit ist so unruhig, so unsicher. Die politische Lage und wirtschaftliche Lage so schwierig, dass die Menschen doch kommen müssten, um zu hören, um das Wort Gottes zu hören. Aber nicht mal in der Gemeinde Jesu ist dieser Zug da. Das gehört offenbar auch zu dieser Zeit. Man schläft, wie ihr es auch gehört habt am vergangenen Sonntag in der Predigt. Man schläft und schläft. Wo soll das hinführen? Ich mache mir manchmal große Sorgen über Einzelne, auch in unserer Gemeinde hier. Ich frage mich, wo soll das hinführen, ihr Lieben? Was soll Gott noch tun? In welche Trübsale muss er uns noch hineinführen, damit wir wach werden und anfangen, auf die Stimme des guten Hirten zu hören in seinem Wort? Dass wir einen Verlangen bekommen nach ihm und seinem Wort. Was muss noch geschehen? Was denn noch? Wir haben es doch so gut gehabt in der Vergangenheit, oder nicht? Wir sollten schon aus Dankbarkeit immer wieder die Bibel öffnen und die Gelegenheiten nutzen, die wir haben, um sein Wort zu hören. Aus Dankbarkeit für Gottes Güte und Barmherzigkeit. Nach dem Wort, wisset ihr nicht, dass euch die Güte Gottes zur Buße, zur Umkehr leitet? Was muss Gott noch tun? Es muss noch schlimmer kommen. Ich denke, es muss noch schlimmer kommen, ihr Lieben. Und wir können nur beten mit Habakuk, Herr, wenn Trübsal da ist, wenn Not da ist, dann gedenke deiner Barmherzigkeit. Dann rede du zu den Einzelnen. Wenn Not da ist, wenn Trübsal da ist, wenn du sie in solche Situationen hineinführst, wo sie zutiefst erschrecken über ihren geistlichen Zustand und innerlich erschüttert werden, dann rede mit ihnen. Rede freundlich mit ihnen. Wir schließen ab mit der herrlichen Zusage des ewigen Lebens. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ewiges Leben bedeutet hier zunächst einmal eine ganz andere Lebensqualität, als wir sie von Natur aus kennen. Was wir kennen, du und ich von Natur aus, das ist eine von Sünde durchdrungene Existenz. Das hat mit dem Leben, das unser Herr Jesus Christus schenkt, in seiner Person, mit dem ewigen Leben überhaupt nichts zu tun, gar nichts zu tun. Es geht also um das Leben, das in Christus ist. Das Leben, das frei ist von Ichsucht. Es ist ein Leben der Hingabe an den Willen Gottes. Es ist das Leben Jesu, ein Leben voller selbstloser Liebe, an dem wir jetzt schon durch den Glauben Anteil haben dürfen. Und dann einmal, wenn wir bei ihm sein werden, in der ewigen Herrlichkeit, ihr Lieben, werden wir vollkommen erfüllt sein mit seiner Gottesliebe. Vollkommen. Wird kein Makel mehr an uns sein. Keine Schwachheit mehr. Keine Sünde, keine Neigung zur Sünde mehr. Nichts mehr. Vollkommenes, ewiges Leben in uns und auch um uns herum. Natürlich dauert dieses Leben auch ewig. Es ist ein Leben in der Gemeinschaft mit unserem guten Hirten ohne Aufhören. Auch in diesem Sinne ein ewiges Leben. Unser Leben hier auf dieser Erde ist kurz, oder nicht? Ich habe gedacht, wenn ich noch 20 Jahre habe, Gott mir noch 20 Jahre schenken würde, dann wäre ich dann 80. Ja, was sind 20 Jahre, ja? Was sind denn 20 Jahre, ihr Lieben? Und manche sind schon älter unter uns als ich. Das sind 10 Jahre, 15 Jahre. Als flögen wir davon, sagt der Psalmist. Als flögen wir davon. Und dann gehen wir ein in das ewige Leben, ohne Aufhören. Selige Gemeinschaft mit unserem guten Hirten, mit unserem Herrn Jesus Christus. Es gibt ein Verlangen des unerlösten Menschen nach ewiger Lust. Ein bekannter Dichter und Philosoph, ein gottloser Mann. Lässt einmal eine seiner Gestalten sagen, alle Lust will Ewigkeit. Tiefe, tiefe Ewigkeit. So ist das. Alle Lust will Ewigkeit. Und dieses Verlangen wird niemals gestillt werden, sondern es geht nach der Weise, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Genau das ist es, was sich zurzeit abspielt in unserem Land, diesem ganzen Karnevalstreiben. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Unbefriedigt zurück. Genau das ist es. Und dagegen haben Gottes Kinder die Verheißung des ewigen Lebens. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Und David sagt im Psalm 23, dass wir bleiben werden im Hause des Herrn immer da, ihr Lieben. Immer da. Eine ganze unendliche Ewigkeit. Noch ein Wort dazu aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Wo der Apostel Paulus am Schluss sagt, das nennt man Heilsgewissheit, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns mehr scheiden von seiner Liebe. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Sie werden nimmermehr umkommen. Selige Gewissheit ewigen Heils. Ich schließe ab mit diesem schönen Kinderlied. Ich denke, das kennen wir alle. Weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Unter seinem sanften Stab geh ich ein und aus und hab unaussprechlich süße Weide, dass ich keinen Mangel leide, und so oft ich durstig bin, führt er mich zum Brunnquell hin. Sollt ich denn nicht fröhlich sein, ich beglücktes Schäfelein? Denn nach diesen schönen Tagen werd ich endlich heimgetragen in des Hirten Arm und Schoß. Amen. Ja, mein Glück ist groß. Amen.